ARD Sounds.
Berlin, Samstag, 23. Februar 1924. Schleiermacherstraße 15, Kreuzberg. Die Nachbarn klopfen seit Stunden an die Wohnungstür, aber niemand öffnet. Gegen 21:30 Uhr abends wird die Mordkommission alarmiert. Die Kommissare Riemann und Quos Wächter fahren zur Adresse. Quergebäude, Parterre links.
In der Wohnung liegen die Leichen von zwei Frauen, Mutter und Tochter. Else Hoffmann, die Tochter, liegt nackt, nur mit einem Handtuch und einer Decke bedeckt, auf dem Küchenboden. In ihrer linken Brust steckt ein Messer. Auf der anderen Seite ist eine Bisswunde zu sehen. Um ihren Hals ist Draht gewickelt.
In der Stube liegt die Leiche von Emma Trautmann mit Würgespuren und zerrissenen Kleidern. Auf dem Wohnzimmertisch ein Stullenpaket, vorbereitet für den nächsten Arbeitstag, und eine Nagelschere. Auf dem Küchenherd eine dreiviertel aufgerauchte Zigarette.
Es ist nichts durchwühlt. Alles Hab und Gut steht in den Schränken an seinem Platz. Nichts ist kaputt. Keine Anzeichen auf einen Raubmord. Als einziger Wertgegenstand wurde eine der Frau Hoffmann gehörige goldene Damenuhr vermisst, notieren die Kommissare später.
Fest steht, am Mittwoch hatten Else Hoffmann und Emma Trautmann zunächst noch einen ausgelassenen Abend in den Kneipen im Kiez.
Was ist zwischen Mittwoch und Samstagabend passiert? Wer hat die beiden Frauen so zugerichtet?
Achtung, Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin mit Crime History. Historische Verbrechen aus Berlin und Brandenburg.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Crime History. Ich bin Jana Falkenstein.
Und ich bin Florian Prokop.
Und auch diesmal haben wir uns wieder durch hunderte Seiten Polizeiakten gearbeitet und erzählen euch die Geschichte eines Mordes an zwei Frauen. Mutter und Tochter. Und es ist eine Geschichte, die Fragen aufwirft. Was, wenn die Polizei, also unser Freund und Helfer, plötzlich zum Täter wird?
Wer also sind die beiden Frauen, die da so grausam ermordet in ihrer Wohnung liegen? Es handelt sich um Else Hoffmann, 40 Jahre, und ihre Mutter Emma Trautmann, 63. Sie sind beide verwitwet und wohnen zusammen in dieser Wohnung in der Schleiermacherstraße 15. Die Wohnung mietet Emma Trautmann, und ich sag mal so, in die Gegend würde ich ja heute sofort ziehen, wenn es nicht unbezahlbar wäre.
Ja, das Haus gibt es auch noch. Es ist ein schicker Altbau. Und im Erdgeschoss, habe ich gesehen, kannst du ein Airbnb, eine Ferienwohnung mieten für 325 Euro die Nacht in der Schleiermacherstraße 15 in Kreuzberg 61. Darf man das überhaupt noch? Ist das nicht verboten? Kann da jemand?
Vielleicht hört uns ja jemand zu, der da irgendwie was tun kann. Ich würde mir dann für die Nachmiete die Wohnung angucken kommen. Naja, also zurück zu den beiden Frauen. Es lässt sich nicht viel über deren Biografie feststellen. Wir wissen, beide sind berufstätig und sie sind auch in den umliegenden Kneipen und bei den Nachbarn relativ bekannt. Und nach den Beschreibungen sind sie, ich sag mal so, keine Kinder von Traurigkeit. Ich habe eher das Gefühl, die haben sich ein ganz gut lustiges Leben gemacht. Also im Ermittlungsbericht steht, was die Hausbewohner über sie sagen. Es handelte sich bei diesen beiden Personen um Frauen, die sich viel in Kneipen umhertrieben, in denen sie reichlich zechten und bei dieser Gelegenheit zugleich Männerbekanntschaften suchten und machten.
Frauen nach meinem Geschmack.
Aber hallo.
Also ich habe in meinen wilden Jahren in der Gegend, da um die Bergmannstraße, auch die ein oder andere Nacht durchzecht.
Podcast Deutschland fragt sich jetzt, sind deine wilden Jahre vorbei, Jana?
Kein Kommentar.
Also in deinen wilden Jahren ist in Deutschland jedenfalls nie über Prohibition, über Alkoholverbot diskutiert worden.
Kann ich ausschließen, nein.
Zeitungsartikel aus Februar 24. In Berlin sind in den letzten Jahren über 200 neue Likörstuben, Bars und Dielen eröffnet worden. Diesem Treiben muss energisch entgegengetreten werden. Im Lande der unbegrenzten Möglichkeiten, USA, haben die Wirte durch das Verbot sich andere Verdienstmöglichkeiten geschaffen. Ihre Wirtschaften dienen jetzt zu Versammlungen und Konferenzen. Auch in anderen Ländern wie England, Schweden und Norwegen ist der Ausschank von Alkohol stark beschränkt worden. In Deutschland dagegen, das durch den verlorenen Krieg arm geworden ist, ist der Alkoholverbrauch noch gestiegen. Würde hier nicht Wandel geschaffen und eine Regierung eingesetzt, die das Alkoholverbot durchführt, so könne Deutschland nicht wieder aufblühen.
Also so richtig viel gebracht hat die Prohibition in den USA eigentlich nicht, aber das hat der Autor zu dem Zeitpunkt vielleicht auch einfach noch nicht gewusst. In dieser Folge geht es eine Menge um Alkohol, werdet ihr noch merken. Und offensichtlich, wenn ich das jetzt hier so höre, 200 neue Likörstuben. Berlin war 1924 ein Kneipenparadies. Und die Gegend rund um die Bergmannstraße auch. Ich frag mal die, die immer alles weiß, Regina.
Also Kriminalhistorikerin Regina Styrico, so viel Zeit muss sein.
Entschuldigung. Kriminalhistorikerin Regina Styrico, sage mal. Kreuzberg 61, was war das in den 20er Jahren für eine Gegend?
Das war eine Gegend mit viel Kneipen, mit viel Restaurants. Ja, da hat man gefeiert, da ist man abends in die Kneipe gegangen. Die Kneipen waren ja für viele Leute, nicht nur für Männer, auch für Frauen sozusagen das zweite Wohnzimmer. Ja, das war schon damals eine sehr beliebte Gegend. Es war eine reine Arbeitergegend.
Noch mehr Kneipen als heute damals?
Ja, auf alle Fälle. Ja, vor allen Dingen so ganz normale Eckkneipen, ja, wo der Wirt noch selber hinter der Theke stand, sowas gibt es ja heute kaum noch. Ja, so ganz normale, einfache, schlichte Eckkneipen, wo man wirklich nur ein Bier trinken konnte und ein Sohlei essen konnte. Ja, das war damals sehr, sehr, sehr beliebt.
Und wenn du sagst zweites Wohnzimmer, auch deswegen, weil die Wohnungen damals ja oft extrem klein und dann auch überfüllt durch viel zu viele Mitbewohner waren?
Ja, genau, das war durchaus ein Grund. Also vor allen Dingen, dass die Männer deshalb lieber abends in die Kneipe gegangen sind als zu Hause in einer Einzimmerwohnung oder sogar nur mit der Küche, Wohnzimmer, alles in einem war und da vielleicht noch 4, 5 Kinder rumplärrten. Ja, die sind doch lieber in die Kneipe gegangen.
Manche Dinge ändern sich nie.
Und du hast es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass da zwei Frauen so alleine in den Kneipen unterwegs waren. Party gemacht haben, das war nicht ungewöhnlich.
Das war überhaupt nicht ungewöhnlich. Nee, also schließlich sind wir nicht mehr im 19. Jahrhundert, sondern schon in den 20er Jahren. Ja, jetzt darf man natürlich auch nicht vergessen, durch den Ersten Weltkrieg fehlten sehr, sehr viele Männer. Es gab sehr, sehr viele alleinstehende Frauen, also einen Frauenüberschuss. Und ja, die wollten auch was erleben, die wollten auch abends mal weggehen, sind mit Freundinnen weggegangen oder mit einer Freundin oder manchmal sogar auch alleine. Und da war auch gar nichts dabei. Das kann man auch oft auf alten Fotos sehen, gerade so von Cafés und von Kneipen. Gerade in den Cafés, da sieht man oft eine Frau an einem Tisch. Ja, Frauen alleine unterwegs war durchaus gang und gäbe, auch spätabends.
Meinen Segen haben Sie.
Ja.
Nach dem Mord, das ist schön, Regina. Nach dem Mord an den beiden Frauen hört sich die Polizei im Bergmann-Kiez um. Else und Emma wurden zuletzt ja am Mittwochabend, also einige Tage vor ihrem Tod, gesehen. Und zwar gleich in drei verschiedenen Lokalen in, Zitat, ausgelassener Stimmung.
Genau. Und zwar gegen 10 Uhr abends sitzen Else und Emma im Restaurant Heimecke in der Bergmannstraße. Um 11:30 wechseln sie dann, so steht es schön im Ermittlungsbericht, ins Lokal von Frau Lange. Man kennt es.
Weiß ja jeder.
Gneisenaustraße 35. Und dort lernen sie dann einen Mann kennen. Und mit dem ziehen sie weiter ins nächste Lokal, Paragraph 11 in der Schleiermacherstraße 11.
Achtung, unnützes Wissen. Eine Kneipe, Paragraph 11 zu nennen, war ein echter Schenkelklopfer damals. Studentenverbindungen hatten früher, und ich befürchte heute immer noch, einen sogenannten Bierkomment. Ein Bierkomment ist eine Zusammenstellung aller Regeln und Richtlinien in Sachen Bierangelegenheiten. Haha. Und da steht unter Paragraph 11 ganz schlicht, es wird weiter gesoffen.
Wow.
Und das haben sie da wohl auch gemacht, sagen Zeugen im Nachhinein.
Zum Beispiel im Paragraph 11, da sitzt ein junger Mann, Robert Weinhold, ist Lokomotivführer und der schaut den Gästen zu, hält sich laut eigener Aussage so ein bisschen aus dem Geschehen raus. Der erinnert sich später im Verhör an den Abend so. Am Mittwoch, den 20.02.24, befand ich mich in dem Lokal Paragraph 11 und saß allein am Tisch, als gegen 11.45 Uhr ein Schupo-Beamter mit den mir bekannten Frauen Hoffmann und Trautmann in das Lokal kam.
Schupo, sagt mein Vater übrigens bis heute.
Schutzpolizei.
Ja. Genau. Und der Beamte spendiert Getränke, feiert mit den Frauen, der Zeuge weiter. Der Beamte, der ebenso wie die beiden Frauen etwas angetrunken war, unterhielt sich mit der Hoffmann und der Trautmann. Ich hörte, dass er die alte Frau fragt, also die Mutter, ob er bei der Tochter schlafen könnte. Er fragte auch darauf die Hoffmann, die seine Frage verneinte. Ich hatte nicht den Eindruck, dass diese Ablehnung von der Hoffmann ernst gemeint war. Der Schupo-Beamte war sehr verliebt in die Hoffmann. Ich beobachtete, wie er sie wiederholt in die Arme, in die Brust und Oberschenkel kniff. So haben bei mir zuletzt in der 5. Klasse Jungs gezeigt, dass sie verliebt waren, aber gut.
Ich finde es auch lustig, dass ein Mann sich erinnert, dass die Ablehnung von der Frau sicher nur ein Spaß ist.
Na, mal nicht so stürmisch, soll Emma Trautmann zu ihrem Bewunderer gesagt haben, worauf der ja Schupo-Beamte, wie ich finde, leicht überreagiert, auch aus der Zeugenaussage von Weinhold. Darauf zog er einen Revolver aus der rechten Manteltasche, den er auf Frau Hoffmann anlegte und fragte, ob sie Angst hätte. Die Hoffmann meinte, sie wäre nicht so ängstlich.
Okay, kann ja auch irgendwie ein seltsamer Spaß sein, kann aber auch natürlich ernst sein, ne? Wissen wir noch nicht. Jedenfalls ist irgendwann die letzte Runde. Sie wollen wohl noch einen Cognac trinken, aber die Wirtin schmeißt sie raus. Gibt kein Cognac mehr. Sie nehmen noch eine Packung Zigaretten aber mit. Und Weinhold sieht noch, dass der Schupo-Beamte mit den beiden Frauen in die Fürbringerstraße einbog.
Draußen wird das Trio offenbar von drei anderen Polizisten gesehen, die gerade auf Streife sind in der Gegend. Hauptwachmeister Münchow beschreibt den Begleiter der Frauen als großen, jungen, blonden Menschen in Uniform, der zwei Frauen untergehakt hat. Aber ob ich ihn wiedererkennen würde, sagt er, erscheint fraglich.
Und die anderen beiden heißen Löchert und Bär und die sagen, es herrschte Dunkelheit und wir konnten nicht sehen, ob es sich um Frauenspersonen oder um Männer handelte. Mit aller Bestimmtheit erklären wir aber, dass ein Beamter der Schupo in Uniform sich nicht dabei befand.
Hä? Also, haben Sie jetzt die drei gesehen oder haben Sie sie nicht gesehen?
Ja, also Sie erinnern sich dann in derselben Aussage, ein paar Sätze später plötzlich doch. Wir erinnern uns nunmehr aber genau, dass wir, als wir vorher durch die Fürbringerstraße von der Mittenwalder Straße kommend gingen, etwa in der Mitte zwischen der Mittenwalder und Schleiermacherstraße einem Schupo-Beamten begegneten, der zwischen zwei Frauen ging, die er unterarmt hatte. Dieser Schupo-Beamte, der einen Mantel und Mütze trug, grüßte uns noch. Der Beamte ging ziemlich schnell mit seinen Begleiterinnen und die unterhielten sich lebhaft, aber anständig. Es erscheint auch fraglich, ob wir ihn wiedererkennen würden.
Das ist schon alles ein bisschen seltsam. Also offenbar kennen sie sich nicht persönlich, obwohl sie ja Kollegen sind, und sagen erst mit aller Bestimmtheit nein, dann doch, wir erinnern uns. Aber ob wir ihn wiedererkennen würden, wissen wir nicht so genau. Was soll das?
Regina, was ist das? Haben die zusammengehalten oder war es wirklich dunkel? Also anders gefragt, hätten sich Beamte damals gegenseitig geschützt?
Also da kann man wirklich nur spekulieren. Und also Spekulation mag ich eigentlich nicht so gerne. Also es kann Chorgeist gewesen sein. Es kann sein, dass sie den kannten und sie waren Freunde und sie wollten ihn nicht verpfeifen. Es kann sein, dass sie einen Schupo-Beamten nicht unbedingt ins schlechte Licht drücken wollten. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Aber wie gesagt, das sind reine Spekulationen.
Wie waren so das Vertrauensverhältnis Gesellschaft, Polizei damals?
Naja, das war ganz unterschiedlich. Die Schutzpolizei war ja auch dafür zuständig, dass sie zum Beispiel auch bei Straßenschlachten eingreifen mussten, bei Demonstrationen. Und da ist die Schutzpolizei manchmal nicht sehr zimperlich vorgegangen. Und also sonderlich beliebt war sie nicht. Aber so diese einzelnen Schupo-Beamten, die ganz normalen Wachtmeister, die wirklich nur auf der Straße so patrouilliert sind und mit ihrem dicken Notizbuch mal gesagt haben, na, ist bei euch alles in Ordnung. Also die hat man schon akzeptiert. Die waren auch relativ harmlos. Aber im Prinzip gab es doch ein ziemlich gespaltenes Verhältnis zur Polizei.
Also wir hatten fest, es kam schon vor, dass sich gedeckt wurde, aber es ist Spekulation. Das Letzte, was wir sicher wissen, ist, alle drei, die zwei Frauen und der Schupo-Beamte, verlassen in bester Stimmung und ich glaube ordentlich angetrunken das Lokal, Paragraph 11. Und eigenartig ist ja, dass die beiden Frauen nur vier Hausnummern von der Kneipe weg wohnen, ne? In der 15. Die drei werden aber dabei beobachtet, wie sie in die andere Richtung durch die Mittenwalder Straße von der Kneipe weg davon gehen. Und wie gesagt, sie scheinen in bester Feierlaune gewesen zu sein. Vielleicht sind sie also auch einfach weitergezogen.
Vielleicht hat der Schupo-Beamte mit der Sache auch einfach überhaupt nichts zu tun. Ich meine, der Mann ist schließlich Polizist. Also ein Mann vom Fach, wenn man so will. wäre der wirklich so dumm, sich von zig Zeugen in mehreren Kneipen mit den zwei Frauen sehen zu lassen, die er vorhat, später umzubringen?
Ey, Kollege, hast du jetzt schon gehört? In der Schleiermacherstraße wurden zwei Frauen umgebracht, Mutter und Tochter. Einfach so in ihrer eigenen Wohnung.
Ja, habe ich gehört.
Vom Revier heißt es, einer von uns war der Letzte, der sie gesehen hat, ein Schupo.
So.
Grausam, oder? Messer noch und gewürgt. Wer macht denn sowas?
Ich hab's auch vom Gastwirt gehört. Ja, mehr weiß ich nicht.
Ach, du warst doch auch oft da unten, ne? In der Gegend?
Manchmal.
Die Ermittler suchen jetzt natürlich nach dem Schupo-Beamten. Zunächst als Zeugen und feststeht, auch der Mann, der mit den beiden Frauen in den Kneipen gesehen wurde, ist Stammgast in diesen ganzen Kneipen da im Kiez. Und den will man zunächst befragen, deswegen geht ein Aufruf intern ans Revier, es meldet sich aber niemand.
Ein öffentlicher Fahndungsaufruf bringt zunächst auch nicht wirklich neue Informationen, bis sich dann doch eine Stammgästin in Frau Langes Lokal erinnert, dass sie dort einmal einen Schupo-Beamten kennengelernt hat. Und sie erinnert sich leider nur noch an den Nachnamen, der auch ein Vorname sein könnte, Gerth, G-E-R-T-H.
Ja. Es gibt jetzt also den Namen eines Zeugen, den Mann, der die beiden Frauen zuletzt gesehen hat und der mit ihnen um die Häuser gezogen ist. Aber wo wohnt der? Die Beamten nehmen jetzt an, wer regelmäßig in einem Lokal in Kreuzberg verkehrt, der wohnt wahrscheinlich da auch um die Ecke oder ist dort stationiert. Und in der Friesenstraße ist die Augustaner-Kaserne und die war der zuständige Ort für genau diesen Bereich.
Die Ermittler fragen also genau dort nach. Und tatsächlich, es gibt dort einen Gerth. Bruno Gerth. Am 26. Februar wird der in der Kaserne ins Zimmer des Polizeihauptwachtmeisters gerufen. Und erstmal fragt man ihn, warum er sich auf den internen Aufruf nicht gemeldet hat, wenn er doch der Mann ist, der mit den zwei Frauen in der Kneipe war. Hatte er noch vor, sagt er, in den Mittagsstunden wollte er es machen. Er bestreitet die Tat und gibt nur den gemeinsamen Besuch mit den Frauen in den beiden Lokalen zu. Also, ja, ich war mit den beiden trinken, feiern, danach bin ich aber gegangen, mehr nicht.
Die Ermittlungsbeamten, die glauben ihm aber nicht. So steht's in den Akten. Hier machte der Gerth einen sehr niedergeschlagenen und verstörten Eindruck, sodass man gleich das Gefühl hatte, dass er sich schuldig fühlte.
Und dann geht's Schlag auf Schlag. Gerth wird erstmal mit aufs Präsidium genommen und dort eingehend verhört. Und im Hintergrund passiert eigentlich die wahre Polizeiarbeit. Also er muss zum Beispiel erstmal seine Uniform abgeben, die er gerade trägt. Man will sie auf Blutspuren untersuchen. Macht man auch, findet aber nichts und gibt sie ihm zurück. Die Frage ist, ist das überhaupt die Jacke, die er am Abend der Tat getragen hat?
Genau, es gibt nämlich eine zweite Garnitur, die hängt noch bei ihm in der Kaserne. Die wird auch untersucht und dort kann tatsächlich Blut nachgewiesen werden. Und man befragt parallel auch Bruno Gerths Zimmergenossen. Ihr erinnert euch vielleicht an die Nagelschere am Anfang. Der Zimmergenosse bestätigt, eine ähnliche wie die mir von der Kriminalpolizei vorgelegte Schere habe ich, das weiß ich genau, in dem Besitz des Gerth gesehen. Soweit ich mich entsinne, pflegte Gerth die Schere in der Westentasche zu tragen. Und, also das muss man sich vorstellen, das ist alles an einem Tag passiert ist. Ne? Es geht Schlag auf Schlag. Es steht außerdem in der Ermittlungsakte, zuvor muss bemerkt werden, dass in der Hosentasche des Gerth eine goldene Damenuhr, die offenbar der Frau Hoffmann gehörte, gefunden wurde.
Habe ich vorhin gefragt, ob ein Polizist, ein Mann vom Fach, so dumm sein könnte, einen solchen Mord zu begehen? Habe ich gefragt, ne?
Ja.
Also das ist es ja eigentlich, ne? Die Uhr von Else Hoffmann hat Bruno Gerth offenbar seit der Tatnacht bei sich. Die Schlinge zieht sich jetzt immer weiter zu und Gerth hat jetzt eine ungewöhnliche Bitte. Er wolle die Wahrheit sagen, aber erst, wenn er seine Uniform ablegen und Zivilkleidung anziehen dürfte. Ja, so eine Art, weiß ich nicht, Schupo-Stolz.
Ja, gleichzeitig muss man auch sagen, sein Zimmergenosse sagt über Gerth das hier aus. Er war insbesondere im Dienst ein ruhiger und besonnener Beamter. Das Verhältnis war das von guten Kameraden. Dieser Schupo-Beamte, Bruno Gerth, ist zu dem Zeitpunkt auch verlobt mit Anna Lucke. Die wohnt in der Wassertorstraße 56. Und an diesem Mittwochabend war er bei ihr beim Abendessen, bevor er in die Kneipen gegangen ist. Kann also dieser Mann wirklich so einen brutalen Doppelmord begangen haben?
Wie sah der Mittwochabend aus Sicht von Bruno Gerd aus? Das Geständnis in der Ermittlungsakte geht über Seiten, ist, glaube ich, eines der detailliertesten Geständnisse, die wir je zu Gesicht bekommen haben in den vielen Akten, die wir schon gelesen haben für Crime History, oder Flo?
Ja, ich zitiere mal los. Am Mittwoch, den 20. des Monats, verließ ich gegen 19:30 abends meine Kaserne, um mich zu meiner Braut Anna Lucke, Wassertorstraße 56, zu begeben. Um 8 Uhr war ich in der Wohnung der Eltern meiner Braut. Wir aßen zusammen Abendbrot und unterhielten uns bis gegen 11 Uhr. Zu dieser Zeit verließ ich wieder die Wohnung meiner Braut, und zwar war dies ausnahmsweise früher als üblich, da meine Schwiegereltern müde waren.
Er verlässt die Wohnung seiner Verlobten und ist laut Aussage seines Zimmernachbarn am nächsten Morgen auf jeden Fall auch wieder in der Kaserne. Also eigentlich alles wie immer.
Etwas anderes ist noch auffällig an Bruno Gerd. Auf seinem Nachttisch in der Kaserne liegt das Buch Sexualverbrecher von Erich Wulfen. Und das liest er wohl auch immer wieder. Und darin sind so Fallbeschreibungen und Fotografien von ermordeten Frauen und Hinweise auf Heilmethoden von Impotenz. Es steht nämlich auch was in Gerds Aussage, das wir bisher noch nicht thematisiert haben. Ich muss hierbei bemerken, dass ich geschlechtlich ziemlich impotent bin und dass ich verschiedentlich versucht habe, in unbestimmten Zeitabsätzen an Frauen jeden Alters zu versuchen, ob sich meine Potenz wieder gehoben hätte.
Also, Bruno Gerd ist impotent, und es gibt auch noch sehr viel mehr Hinweise darauf, dass ihn das extrem belastet hat. Sein Zimmergenosse Stolp sagt zum Beispiel aus:
Vor ungefähr 1,5 Jahren hatte Gerd eine Bekanntschaft mit einer Frau in der Nähe des Alexanderplatzes. Er übernachtete deswegen mehrmals ohne Erlaubnis außerhalb der Kaserne. Damals hat er auch geäußert, dass er sich eine Kugel durch den Kopf schießen wollte. Er wäre auf die Toilette gegangen, um sich zu erschießen. Seine Freundin hätte ihn jedoch daran gehindert. Einen Grund für seine Selbstmordabsichten konnte er mir trotz meines Befragens nicht angeben.
Man kann jetzt spekulieren, wir spekulieren eine Menge diese Folge, dass das der Grund war, dass die Impotenz der Grund war, dass er sich das Leben nehmen wollte. Ich muss zugeben, ich kann mich da aus nachvollziehbaren Gründen ein bisschen schwer reinfühlen, wie sich das anfühlen mag, wenn da unten irgendwas nicht mehr so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Aber für uns ist ja die Frage, könnte das etwas mit dem Mord zu tun haben? Haben wir es hier mit dem Mordmotiv zu tun? Wir gehen erstmal weiter durch, was am Mittwochabend laut Bruno Gerd passiert ist. Nachdem er bei seiner Braut, seiner Verlobten, das Haus verlässt, geht er eben nicht direkt nach Hause zur Kaserne, sondern ich ging von der Wassertorstraße die Prinzenstraße entlang bis über die Brücke. Dem Planufer durch die Schleiermacherstraße bis zur Ecke Gneisenaustraße, wo ich das Lokal der Frau Lange, Gneisenaustraße 35, das ich schon wiederholt aufgesucht habe, aufsuchte. Die Leute erzählen gerne Straßennamen, ist mein Eindruck in dieser Akte.
Also was wir da auch sehen, er ist es von Anfang an. Also der Lokomotivführer, der Zeuge von vorhin, von dem ich geredet habe, der wird ihn auch später bei einer Gegenüberstellung identifizieren.
Auf die Frage, zu welchem Zweck er mit den Frauen dann in die Wohnung gegangen ist, also ob es um Sex ging, sagt er, dieser Gedanke, also an einer dieser Frauen festzustellen, ob sich meine Potenz gehoben hätte, war mir im Lokal nicht gekommen. Aber, seine Aussage, in der Küche hätte Else Hoffmann ihm dann plötzlich Sex angeboten und Geld dafür verlangt. Ob das wirklich so war, wissen wir nicht. Das ist seine Aussage. Das gefällt ihm jedenfalls nicht. Und er will gehen, doch sie hält die Tür zu und sagt, ich lasse dich nicht heraus. Schade, dass wir Else nicht mehr fragen können, ob sich das wirklich so abgespielt hat oder ob das hier so eine Art, ja, Erklärung, Schutzbehauptung, Rechtfertigung ist.
Es kommt also zum Kampf. Sie ringen um die Schlüssel. Sie steckt sie wohl in die Rocktasche. Und sie fallen zu Boden. Und Achtung, es wird jetzt explizit in der Beschreibung. Frau Hoffmann versuchte dann laut zu rufen, was ich dadurch verhinderte, dass ich sie mit beiden Händen am Halse würgte. Und zwar wandte ich hierbei den sogenannten Jiu-Jitsu-Würgegriff an. Man drückt hierbei mit beiden Daumen die Luftröhre zu, während die anderen Finger gewissermaßen das Genick nach vorn drücken.
Und dann? Ich war ganz erstaunt darüber, dass der Griff solche Wirkung ausübte, und zwar in Bezug auf das Eintreten der Bewusstlosigkeit. Sie schloss direkt die Augen und wehrte sich fast gar nicht. Und in dem Moment müssen bei ihm die Sicherungen durchgeknallt sein. Denn wenn es nur darum gegangen wäre, rauszukommen und die Wohnung zu verlassen, dann hätte er ja jetzt einfach gehen können.
Hm.
Stattdessen?
Stattdessen kniet er sich auf die Frau und stößt ihr ein Messer in die Brust. In der Akte steht so: Ich muss eine furchtbare Angst in diesem Augenblick gehabt haben, denn ich war erstaunt, dass das Messer aus meiner Hand verschwand. Ich hatte auch, als das Blut kam, keine geschlechtliche Erregung. Also er ist in was für einer seltsamen Emotion auch immer. Er beschreibt es als Angst. Ich finde, es klingt gewaltvoll und wütend. Und er schlägt jedenfalls zu auch. Darauf gab ich der Leiche mit der geballten rechten Faust einen Schlag ins Gesicht. Dann beißt er sie zweimal. Die Bisse waren nicht die Folge des Wutausbruchs, sondern offenbar kam ich zu dem Beißen durch die sexuelle Nichtbefriedigung.
Dann nimmt er sich aus dem Kohlenkasten ein Stück Draht und legt es der Leiche um den Hals. Und Emma Trautmann, die ist ja auch noch in der Wohnung,
ja,
die hat von dem Kampf in der Küche offenbar gar nichts mitbekommen. Die schläft selig in der Stube.
Und das bemerkt er auch im Korridor. Also er bemerkt, dass sie schnarcht. Ich dachte jetzt darüber nach, wie es möglich gewesen war, dass ich das gemacht hatte, und ging dann in das Zimmer der alten Frau in der Absicht, sie zu töten, um sie als lästige Zeugin zu beseitigen. Und in den Akten kann man auch nochmal nachlesen, wie er dieses Geständnis dann weiter und weiter präzisiert und erweitert.
Nachdem er beide Frauen ermordet hat, versucht er nämlich, die Leichen zu schänden. Er sagt: Es muss sich bei mir der Gedanke entwickelt haben, die Sache einmal genau so zu versuchen, wie ich sie auf den Bildern...
Also er meint dieses Sexualverbrecherbuch?
Genau. Gesehen und aus der Schilderung gelesen hatte, weil ich mich normal nicht betätigen konnte, da ich impotent war. Also er will herausfinden, ob er vielleicht bei einer Leiche eine Erektion bekommen kann, ob er so ist wie die Männer aus dem Buch.
Ja, und es gelingt ihm übrigens nicht, aber ich denke, da haben wir halt unser Motiv.
Ein psychologischer Gutachter hält später fest, er, also Bruno Gerd, hat häufig den Gedanken gehabt, sich mit einem Weib in einen Ringkampf einzulassen und dieses dabei durch feurige Küsse zu erwürgen, um dann später zu versuchen, an dem leblosen Weibe seine geschlechtliche Befriedigung zu finden. Und also, ich persönlich finde, das ist wirklich fraglich, ob die Tatnacht sich so abgespielt hat, wie er es sagt. Ob wirklich Else ihm angeboten hat, Sex gegen Geld mit ihm zu machen, und ob er nicht einfach von Anfang an auch diese Lektüre, ja, von Anfang an schon überlegt hat: Ich suche mir Frauen, ich will ausprobieren, ob ich vielleicht meine Impotenz überwinden kann, wenn ich es mit einer von mir getöteten Frau versuche.
Ja, wir haben da lediglich seine Aussage, und die schließt er ab mit den Worten: Ich weiß, dass ich mich durch diese Aussage selbst belaste. Ich mache jedoch diese Aussage, um die volle Wahrheit zu sagen.
Was passierte nach der Tat? Gegen 2:30 Uhr morgens verlässt er dann die Wohnung der Frauen, und die Schlüssel der Hoffmann habe ich auf dem Wege von ihrer Wohnung bis zur Kaserne in einen Gulli in der Schleiermacherstraße geworfen, sagt er.
In der Kaserne wäscht er sich dann die Hände und geht schlafen. Und um das noch abzuschließen, Jana, vielleicht wunderst du dich
noch.
Ich
wundere mich.
Warum sind sie vom Paragraph 11 aus in diese andere Richtung gegangen und nicht direkt in die Wohnung in der Schleiermacherstraße 15?
Ja, ich wundere mich natürlich und habe aber auch inzwischen gleichzeitig die Antwort, denn es steht im Geständnis. Wir gingen nun nach dem Verlassen des Lokals nicht rechts herauf, sondern links herunter, bogen in die Fürbringer ein, gingen dann in die Mittenwalder und bogen in die Gneisenaustraße ein und kamen wieder in die Schleiermacherstraße. Also anders ausgedrückt, wie man in Berlin so schön sagt, einmal um Pudding. Vermutlich, schlussfolgern die Ermittler, und hier kommt jetzt die Erklärung, hatten die Frauen diesen Umweg gewählt, um nicht bei den Gästen, bei denen sie als leichtsinnige Frauen bekannt waren, den Eindruck zu wecken, dass sie den jungen Mann mit ihren ihre Wohnung nahmen.
Also der Ruf soll nicht kaputt gehen.
Wollten nicht verurteilt werden.
Ja. Und das auf eine andere Art auch Bruno Gerd, ganz wichtig. Ganz am Ende steht noch dieser Satz, am Ende seines Geständnisses: Ich muss noch bemerken, dass ich die Tat bisher verschwiegen habe, um meine Braut nicht bloßzustellen und meiner Eltern wegen.
So, Gerd, dann lassen Sie uns das Verhör mal fortsetzen. Ich will gerne mehr über Ihre Familie erfahren. Ihr Vater, wie war das Verhältnis?
In nüchternem Zustand ein ganz vernünftig denkender Mann. Meistens kam er aber schon von der Arbeitsstelle betrunken nach Hause. Man hatte die gehört an den Schritten. Man zitterte schon, wenn er in angetrunkenen Zustand nach Hause kam.
Haben Sie ihn als Kind lieber Vater genannt?
Nee, das war mir nicht möglich.
Und Ihre Mutter?
Die war zu schwach. Das habe ich früh verstanden. Viel zu schwach. Sie hat auch versucht, sich umzubringen. Ich habe sie gefunden.
Vielleicht ist es an dieser Stelle Zeit, ein bisschen mehr über Bruno Gerd zu erfahren. Wer ist dieser Mann?
So stellt er sich laut eigener Aussage vor. Ich bin am 18.08.1897 als Sohn des Schuhmachers Wilhelm Schramm und Marie Schramm, geborene Gramalski, geboren. Meine Mutter war bereits verheiratet gewesen mit einem noch in Bromberg lebenden Schlechtermeister Gerd. Von diesem Gerd ist meine Mutter geschieden. Offenbar bin ich aus der ersten Ehe mit hinübergenommen worden, da ich ja den Namen Gerd führe. Ich glaube aber nicht, dass Gerd, sondern der Schramm wegen der Ähnlichkeit mein Vater ist.
Das ist schon krass, ne? Also, er hat den Nachnamen von einem Mann, von dem er aber selber gar nicht glaubt, dass das sein Vater ist. Aber er weiß es auch nicht so genau. Das ist schon heftig für ein Kind, ja. Und die Identität.
Er hat 13 Geschwister, von denen noch 7 zum Zeitpunkt seiner Aussage leben. Und er sagt, bis zum 6. Lebensjahre wurde ich im elterlichen Hause in Bromberg erzogen. 1903 ziehen sie nach Berlin um und sie wechseln wohl häufig die Wohnung. Insgesamt ist er auf 4 Schulen. Während ich mit meiner Schwester Helene in der Küche bis zu meinem 10. oder 11. Lebensjahre in einem Bett schlief, schliefen meine Eltern mit den übrigen Geschwistern in dem Zimmer.
Seine Mutter beschreibt er als sehr warme und liebevolle Frau. Sein Vater weniger. Ich erinnere mich, dass ich meinen Vater in meiner Jugendzeit sehr häufig in stark angetrunkenem Zustande gesehen habe. Meistens kam er schon in diesem Zustande von seiner Arbeitsstelle. Und gewalttätig war er zum einen gegenüber seinen Kindern. Wenn mein Vater angetrunken war und es wurde in diesem Zustand sein Wille nicht sofort befolgt, so wurde er sehr leicht handgreiflich. Er griff nach dem ersten besten Gegenstand, der ihm gerade in die Hand kam. Meistens nahm er einen Leibriemen und schlug auf uns ein. Dies kam sehr häufig vor. Man zitterte schon, wenn er in angetrunkenem Zustand nach Hause kam.
Und der Mutter gegenüber war er auch gewalttätig.
Ich erinnere mich, wie er auch eines Tages meine Mutter beim Essen mit Messer und Gabel bedrohte. Meine Mutter war viel zu schwach, um sich wehren zu können.
Also es muss für ihn die Hölle zu Hause gewesen sein. Bruno Gerds Mutter hat auch versucht, sich umzubringen. Da war er 8 oder 9. Sie hat wohl versucht, sich auf der Toilette zu erhängen. Er hat sie auch gefunden und sein Vater hat sie dann losgemacht, damit sie überlebt. Bis er 16 ist, ist Bruno Gerd auch Bettnässer.
Und eigentlich hat er damals einen ganz konkreten Berufswunsch, sein Vater. Offenbar ein sehr kontrollierender Mann, hat aber was dagegen. Meine Absicht war, Drogist zu werden. Ich musste mich jedoch dem Willen meines Vaters fügen und wurde in derselben Drogerie von Kurt Zimmermann, in der ich Drogist werden wollte, Hausdiener. Und zwar 3 Jahre lang. Was er dort verdient, muss er zum großen Teil seinen Eltern abgeben. 50 Pfennig seines Lohns behält er für sich und gibt es vor allen Dingen fürs Varieté und Kinobesuche aus.
Am 3. März 1916 wird er einberufen. Er dient im 44. Infanterieregiment in Goldap und er geht später freiwillig zur Maschinengewehreinheit. 1917 kriegt er das Eiserne Kreuz 2. Klasse für Patrouillendienst und in seinen Aussagen stehen auch richtig lange Passagen über Schrecken und Traumata, die er so während des Kriegs erlebt hat.
Zusammenfassend kann man sagen, harte Kindheit, harte Jugend und leider werden Kinder von Gewalttätern ja manchmal auch selber welche. Strafmildernd wird sich das allerdings nicht auswirken. Das Urteil gegen Bruno Gerd ist allerdings eine echte Sensation oder sollte man besser sagen, ein Schock.
Dezember 1924, Berliner Landgericht 2. Vor dem Gebäude ist eine aufgebrachte Menge. Einige sollen gerufen haben, hängt ihn auf. Und der Gerichtssaal wird für die Öffentlichkeit gesperrt wegen Gefährdung der Sittlichkeit.
Das ist vor dem Gerichtsgebäude. Drinnen sitzt Bruno Gerd, wird als ruhig, gut gekleidet beschrieben. Er sagt vor Gericht, der Teufel muss mich in den Krallen gehabt haben, als ich das tat.
Regina, wie muss man sich das vorstellen für die Leute damals, dass da ein Polizist auf der Anklagebank saß, der gemordet hat?
Ja, für die Bevölkerung war das natürlich ein absolutes Unding, dass ausgerechnet ein Polizist, zu dem man ja eigentlich Vertrauen haben sollte, den man auch im Notfall rufen konnte, dass der auf einmal zum Mörder wurde. Also das hieß ja nun, jetzt kann man nicht mal mehr der Polizei trauen, wenn man ihr überhaupt trauen konnte, also zumindest der Schutzpolizei. Ja, das war schon der absolute Aufreger damals.
Hat so ein Fall das Zeug dazu, die Bevölkerung da nachhaltig zu verunsichern?
Ja, na klar, es verunsichert die Leute. Es merkt, dass halt hier bei der Polizei stimmt was nicht. Wenn überhaupt jemand zum Mörder wird, das passiert ja nicht so leicht, dann läuft da irgendwas total schief.
Inwieweit wurden denn die Männer, die Polizisten werden wollten, auf Eignung überprüft?
Ja, das ist so ein bisschen kompliziert. Da muss ich jetzt doch ein bisschen ausholen.
Also, dafür bist du hier, Regina.
Das ist schön. Ja, die erste Polizeischule, die wurde seltsamerweise 1901 in Düsseldorf gegründet. Also vorher gab es gar keine richtige Polizeiausbildung. Also ich spreche jetzt nur von der Schutzpolizei. Mhm. Kriminalpolizei war ganz was anderes. Darum geht es hier jetzt aber nicht. Also Schutzpolizei, erstmal die erste Schule in Düsseldorf. 1901. Und 1905 wurde das dann auch für Preußen, also unter gewissen Voraussetzungen übernommen. Ja, jetzt haltet euch bitte fest, wie lange diese Ausbildung dauert. Ach, ratet doch mal, wie lange dauerte diese Ausbildung?
3 Jahre.
5 Wochen. 5 Wochen.
Wahnsinn.
Was kann man in der Zeit lernen?
Ja, also in den ersten 14 Tagen lernte man so rein praktische Dinge und theoretische Dinge. Also man musste ja auch mit dieser automatischen Dienstwaffe erstmal umgehen. Das lernten sie.
Inklusive lernten Schießtraining.
Sie, ja.
Das ist ja gemeingefährlich. Entschuldige.
Ja, ne?
Entschuldige, erzähl
ja.
weiter.
Aha. Naja, aber die meisten kamen ja, die waren ja vorher wehrdienstpflichtig und die kamen ja aus dem Krieg. Stimmt. Also sie konnten schon mit Waffen umgehen. Okay. Also das war, also mit Waffen umzugehen, das war nun nicht total neu für sie, eben nur mit diesen neuen Waffen. Ja, und was lernte man noch in den ersten 14 Tagen? Ein bisschen theoretische Dinge. Auch wie man sich mit der Geheimhaltung verhält, denn die Polizei durfte ja nicht alles jetzt der Öffentlichkeit oder auch Bekannten und Verwandten weitergeben. Und da haben sie tatsächlich so eine Art Vorlesung gehört zu diesem Thema. Das finde ich schon bemerkenswert. Mhm. Und die letzten 3 Wochen, ja, da gab es dann so, ich sage das jetzt mal ganz lax, Learning by Doing. Da kamen sie dann in ein Polizeirevier und gingen halt mit einem anderen Schutzmann mit und haben die Sache so direkt vor Ort gelernt. Das war die ganze Polizeiausbildung. Da unser Gerd hier ja am, das genaue Datum steht wohl nicht fest, aber 1919 diese Polizeiausbildung machte, war er auch noch, also in diesem Schema, also er hat praktisch nicht sehr viel gelernt. Das Ganze wurde dann in der Weimarer Republik aber verbessert. Und zwar, das ging auf die Initiative des preußischen Innenministers Karl Severing zurück. Also er wollte aus der Polizei, aus der Schutzpolizei eine wirklich verlässliche Truppe machen, die ihr Handwerk auch wirklich beherrschte. Jetzt dauerte die Polizeiausbildung 1 Jahr. Diese Polizeischulen, die jetzt gegründet wurden in ganz Preußen, die waren allerdings ja, also in ehemaligen Kasernen. Und die Schüler waren auch kaserniert, die Schutzpolizei war ja auch später in Kasernen. Ja, das hatte einen bestimmten Grund. Man wollte doch, dass die Polizei eine gewisse militärische Disziplin hatte. Sie wurde also ausgebildet auch für Straßenkämpfe. Davon gab es ja nicht wenige in den 20er Jahren. Das wurden auch immer mehr. Also es gab wieder praktische Ausbildung, sehr viel Sport und auch ganz normale Fächer, so wie heute an den Berufsschulen, also Deutsch, Mathematik, Naturkunde und sowas. Also das wurde auch noch gelehrt. Der Unterricht war allerdings, oder die Ausbildung war geteilt nach Vorbildung. Also die Volksschulabgänger machten eine längere Ausbildung als die Realschulabgänger. Es gab ja damals schon Realschulen. Und das Besondere war dann auch, dass die also mit einer Volksschulbildung in die Polizeischule kamen, die konnten nicht so aufsteigen wie die jetzt von der Realschule kamen. Also die Volksschulabgänger, die konnten dann allenfalls Wachtmeister oder Hauptwachtmeister werden oder so. Also ja, sie gingen praktisch durch die Straßen, wie ich schon mal sagte, mit einem dicken Notizbuch und notierten sich was. Damit hatte sich wirklich die Polizeiausbildung schon weitgehend verbessert. Das kann man nicht anders sagen.
Vielen Dank, Regina. Lass uns zurückkehren ins Berliner Landgericht. Die zentrale Frage des Prozesses ist Bruno Gerd zurechnungsfähig?
Zwei Gerichtsmediziner, Medizinalrat Dr. Störmer und Professor Dr. Strassmann, halten ihn, Regina macht, weil sie Herrn Strassmann gut kennt, ne?
Ja, und Herrn Störmer auch. Das sind wirklich die kompetentesten und die besten Gerichtsmediziner dieser Zeit.
Koniferen, wie man so schön sagt.
Und die halten das ihn für voll verantwortlich.
Halten Bruno Gerd für voll verantwortlich. Sie sagen, es handelt sich um ein Sexualverbrechen, das im Rauschzustand begangen worden ist und die Tat wurde mit Überlegung ausgeführt. Wenn das so durchkommt, bedeutet das für Bruno Gerd die Todesstrafe. Bruno Gerds Verteidiger, Dr. Erich Frey, der wird Crime-History-Fans
wohlbekannt
sein, berühmter Strafverteidiger damals in Berlin, legt daraufhin das Mandat nieder aus Gewissensgründen.
Es wird auch ein neues Gutachten erstellt, diesmal von Dr. Magnus Hirschfeld. Der ist Leiter des Instituts für Sexualwissenschaft in Berlin. Und ganz ehrlich, der ist ein Rabbit Hole für sich, Dr. Magnus Hirschfeld. Das ist ein ultra spannender Mensch, ist ein jüdischer Arzt, hat total viel für die queere Community in Berlin und in der ganzen Welt getan, hat mit seinem Institut Pionierarbeit geleistet, hat den Grundstein gelegt zum Beispiel für die Erforschung von Homosexualität, aber auch für Belange von Transmenschen. The Danish Girl ist so ein Film, der erzählt so ein bisschen darüber. Und ein Großteil seiner Arbeit ist mit Beginn der Nazizeit zerstört worden. Also das ist ein Mann, der war seiner Zeit Jahrzehnte voraus. Es ist super spannend, sich damit zu beschäftigen. Also nur kurzer Einschub von mir.
Hirschfelds Gutachten sagte dann, Gerd leide an psychopathischer Konstitution epileptoiden Charakters mit Alkoholintoleranz. Die Tat sei in einem alkoholinduzierten Dämmerzustand begangen worden. Und damit wäre er laut diesem Gutachten gemeingefährlich geisteskrank, aber dennoch haft- und verhandlungsfähig. Klingt ein bisschen nach einem Widerspruch.
Ja, und jetzt ist so ein bisschen die Frage, was ist es nun, was stimmt jetzt? Und darüber ziehen sich die Verhandlungen tatsächlich ewig.
Um herauszufinden, was jetzt stimmt, greift man zu einem, wie ich finde, komplett absurden Mittel. Am 5. Mai 1925 wird Bruno Gerd in die Irrenanstalt Dalldorf gebracht.
Wir erinnern uns aus der letzten Folge.
Letzte Folge, genau, Dalldorf, später dann Bonnie's Ranch in Berlin-Wittenau. Dort soll er ein paar Tage später in denselben Zustand versetzt werden wie zur Tatzeit. Das heißt, er muss wissenschaftlich trinken. 1,5 Liter Bier, 20 Gramm Cognac, was auch immer das dann in Gläsern ist, 80 Gramm Brandy. Und das Ganze soll er 2-mal machen. Also das ist ja heute völlig unvorstellbar. Das ist ja Körperverletzung. Wie verrückt ist das bitte?
Das ist komplett verrückt, aber es hat auch ein Ergebnis. Und zwar, er fängt an, seine Mitpatienten anzugreifen.
Damit wird Hirschfelds erstes Gutachten bestätigt. Im finalen Gutachten steht dann, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit habe er sich zur Tatzeit in einem Alkoholdämmerzustand befunden und somit in einem Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit, der die freie Willensbestimmung ausschließt. Bedeutet, er ist unzurechnungsfähig. Ja. Heute wird bei Tötungsdelikten regelmäßig eine Schuldunfähigkeit wegen Alkohols übrigens ab 3,3 Promille in Betracht gezogen. Der Täter kann aber trotzdem zu einer Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren verurteilt werden. Und fand ich ganz interessant, wer im Vollrausch Auto fährt heute und jemanden tötet, der muss immer mit hohen Strafen rechnen, auch wenn es eigentlich eine fahrlässige Tötung ist.
Und Bruno Gerd wird aber tatsächlich freigesprochen und kommt auf unbestimmte Zeit in Sicherheitsverwahrung in die Irrenanstalt, ich mache Anführungsstriche, Irrenanstalt Herzberge.
Ernst Gennert, der berühmte Mordermittler, kann das überhaupt nicht fassen, dieses Urteil, und damit wird er nicht alleine gewesen sein. Er schreibt damals, das Rechtsgefühl empört sich dagegen, dass Personen, die derart schwere Verbrechen verübt haben, nicht nur nicht bestraft, sondern überdies demnächst wieder in Freiheit gesetzt werden.
Also gleichzeitig muss man sagen, frei ist er ja nicht mehr. Ne? Er bleibt Patient in dieser Anstalt und Gerd selbst hat eine ganz klare Haltung zu seinem Schicksal. Er will eigentlich die Todesstrafe. Er sagt, alles ist lieber als die Irrenanstalt. Er sagt, nur das nicht, lieber köppen.
1939 wird Bruno Gerd zwangssterilisiert. Er fällt wie so viele andere unter den sogenannten NS-Euthanasie-Erlass, das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses.
Am 7. November 1950 stirbt Bruno Gerd an chronischer Mittelohrveralterung, Meningitis, akuter Herz- und Kreislaufschwäche. Und zwar im Krankenhaus der Untersuchungshaftanstalt Altmorbid. Da ist er 53 Jahre alt.
Und weißt du, was mich richtig traurig macht? Wie viel wir durch diese alten Akten oft über die Täter erfahren.
Ja, und wie wenig über die Opfer.
Genau. Else Hoffmann und Emma Trautmann. Zwei Kreuzberger Frauen, die sich ja durchgeschlagen haben in diesen echt harten Zeiten, gerade für so zwei alleinstehende Frauen. Also wir hätten, ich spreche mal für dich mit, gerne ein Bier mit den beiden getrunken, im Paragraph 11 von mir aus auch.
Oder ein Cognac, oder? Wir stoßen auf sie an.
Und Regina wäre wahrscheinlich auch mitgekommen.
Ich wollte gerade sagen, ich wäre natürlich mitgekommen.
Hast du Cognac getrunken oder Bier?
Bier wäre gar nicht schlecht.
Ja. Wir verabreden uns in zwei
Cognac,
Wochen wieder.
Cognac ist auch nicht schlecht. Kommt drauf an, auf die Marke. Der muss auch besonders gut sein. Sonst lieber Bier.
Okay, danke auf jeden Fall, dass du wieder mit dabei gewesen bist. Danke, dass ihr zugehört habt.
Bitte
danke,
gerne.
Dass ihr die Folge liked, kommentiert, teilt, weiterempfehlt.
Nächste Woche im Visier mit Uwe und Elli und in zwei Wochen dann wieder Crime History.
Crime History ist ein Podcast vom RBB, produziert von Bose Park Productions. Moderation: Jana Falkenstein und Florian Prokop. Redaktion: Dörte Kaspari und Jörg Simon. Story und Recherche: Jelena Werner. Kamera, Ton, Schnitt: Kaha Gazarian und Alexander von Wagen. Producer Bose Park, Sue Holder und Chris Guse. Produktionsleitung RBB, Tatjana Wilms.